Wie schaut wirklich eine Welt aus, die für alle funktioniert? Weil ich habe das schon viele Leute gefragt und ich habe da noch keine gleichen Antworten gekriegt.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Jodok Batlok. Jodok Batlok und sein Team unterstützen tatkräftig einen Nachhaltigkeitshelden, nämlich unseren Wald. Twili setzt sich für den Schutz unserer Wälder ein, denn sie schützen auch uns. Die Investitionen in unseren Wald, in unsere Wälder sind das alles Entscheidende für den Klimaschutz, denn das Ökosystem Wald ist der größte CO2-Speicher unseres Planeten. Dieser CO2-Speicher gerät zunehmend unter Druck und leidet unter den Folgen des Klimawandels. Deshalb ermöglicht Twili europäischen WaldbesitzerInnen zusätzliche Einnahmen durch die Speicherung von CO2. Unternehmen können diese Leistung nutzen, um einen positiven Einfluss auf die Entwicklung regionaler Wälder zu bewirken. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Jodok Batlok. Hallo Jodok.
Hallo.
Gibt es einen Gedanken, bei dem du denkst, es wäre einmal gut, wenn die ganze Welt nur über diesen einen Gedanken nachdenkt?
Ja, also das habe ich mir in der Tat auch schon gedacht. Wie schaffe ich es, dass die Leute sich überhaupt dazu mal Gedanken machen? Und der Gedanke in Bezug auf mein Business natürlich ist, was ist wirklich das Beste oder das Richtigste für unsere europäischen Wälder? Darüber sich Gedanken zu machen und darauf Antworten zu finden. Das ist die Frage, die ich gerne hätte, dass sich die jede und jeder mal stellt.
Welche Antworten kamen dir bisher?
Dass die Antworten, wenn man Wissenschaftlern und Waldexperten, Expertinnen traut, dass die Antwort anders ist, als man sie sich erwarten würde. Insbesondere die Fragestellung, die spannende zwischen Außernutzungsstellung, wirtschaftliche Nutzung der Wälder, Biodiversität, Biomasse, andere Ökosystemleistungen, die da drin sind. Und was ich glaube, was die richtige Antwort ist, dass wir ganz viele fossile Dinge substituieren können, dass wir mit der wunderbaren Werkstoff Holz als langlebigen Werkstoff massiv viel machen sollten und auch viel mehr könnten. Derzeit ist es so, dass über 70% des Holzes innerhalb von wenigen Jahren irgendwann einer thermischen Verwendung zukommt. Und dass wir auch diese Ressource wirklich schätzen und auch nutzen, denn das ist gar nicht selbstverständlich, dass es da ist. Und wenn man sieht, was aktuelle Schadereignisse sind in Osttirol, in Kärnten, in Vorarlberg, in Deutschland, dann ist es gar nicht selbstverständlich, dass wir in 20 Jahren oder so noch überhaupt diese Wälder haben und wir müssen da massiv was tun, dass die uns auch so erhalten bleiben.
Wann hast du dich zum ersten Mal im Business-Kontext mit dem Thema Wald auseinandergesetzt?
Ja, ich bin vor 3 Jahren, habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich meine Energie, meine Talente in den Dienst eines nachhaltigen Lebens unseres Planeten, auf unserem Planeten. So diese Frage, wie schaut eine Welt, die für alle funktioniert, für mich aus? Was müssen wir tun, dass das für alle funktioniert? Und wie kann ich mich da einbringen mit meinen Präferenzen? Und ich bin ein Naturmensch, ich bin ein Bergmensch, ich bin aber auch Software-Spezialist und hatte da das große Privileg, auch ein Jahr nicht arbeiten zu müssen, beziehungsweise mich damit beschäftigen zu können, was ich in Zukunft mache, nachdem ich aus meinem letzten Startup ausgestiegen bin. Und bin dabei dann bei den Wäldern hängen geblieben. Und ja, seither mache ich eigentlich nichts anderes mehr, als mich damit zu beschäftigen.
Als du in das Thema oder in die Welt Unternehmertum eingestiegen bist, was war damals der Sinn und welchen Sinn trägst du heute in dir?
Ja, also zuerst war es mehr der Spaß an der Technik, an Neuem, Neugierde, Dinge zu erfinden, Dinge zu gestalten. Und die Sinnfrage habe ich mir kaum gestellt. Das war so wirklich eher mal drauf los. Und habe mir dann aber eben auch zunehmendem Alter, aber auch mit Kindern, die da heranwachsen, wirklich überlegt, wozu machen wir das Ganze und wo liegt mein Beitrag und wie kann ich auch eine sinnorientierte Firma schaffen, die ein Zuhause bietet für Leute, die in dem Bereich was tun möchten. Und das heißt, das hat sich schon so die letzten 3 bis 5 Jahre ganz massiv gedreht bei mir.
Wie war dann der Beginn von Trilli? Also dieses Konzept, was es heute gibt, war das von Anfang an da oder wie oft hat man da neu darüber nachdenken müssen, evaluieren müssen und wie oft warst du schon kurz davor, dass du gesagt hast, das war's, ich lasse es wieder?
Das passiert immer noch, wird auch so bleiben und ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil wir in einem schnell bewegenden Markt sind, weil wir viel dazu lernen. War zuerst recht weit schon mit Gedanken im Bereich Pflanzenkohle, Biochar, weil ich auch für eine sehr spannende Technologie. Hab dann aber da noch mal ein bisschen mehr einen Rückzieher gemacht und mir auch wirklich überlegt, was möchte ich tun. Und das eine ist, ich möchte an der Wurzel, also wirklich an der Wurzel sein, wo diese CO2-Sequestrierung passiert, nah am Waldbesitzer. Und nicht nur eine Enabling-Technologie machen, die wieder eine weitere Abstraktionsebene auf dem Marktplatz oder sonst was, sondern ich möchte wirklich mit den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern arbeiten und da was tun. Und dann gibt's da natürlich viele Hindernisse, weil der Markt ist noch nicht immer so weit und dann passiert wieder Missbrauch im Regenwald, wo Betrug damit gemacht wird, dann sind wieder alle Waldcredits ganz übel. Und dann passiert wieder mal was anderes. Also das ist so ein Auf und Ab, ein beständiges Heiß-Kalt. Aber bisher so richtige Zweifel gab es da bisher noch nicht. Es ist eher so, dass ich wesentlich mehr Bestätigung erhalte, als ich mir erwartet habe. Und wir sagen dann immer wieder, wenn es mal hart ist, also gut, lass uns aufmachen und lass uns die Welt weiter retten. Und das ist dann immer eine gute Motivation, da wieder einzusteigen in die Arbeit.
Was war die größte Herausforderung bisher, die ihr lösen habt müssen?
Also auch aktuell, die größte Herausforderung ist dieser Wandel, der jetzt gerade stattfindet. Es gab eine Zeit lang, wo dieses alte Kompensationsmodell en vogue war. Firmen tun was, berechnen auf irgendeine Weise einen Fußabdruck und kompensieren damit ihre Sünden, damit sie klimaneutral sind. Und das funktioniert nicht, das Modell. Das hat der Markt eigentlich gezeigt, weil es führt dazu, dass möglichst viele Carbon Credits zu möglichst billigen Preisen auf den Markt kommen und die Firmen dadurch ihr Handeln nicht wirklich ändern. Und das neue Paris Agreement Modell ist, dass Firmen auch ihre Bilanzierung machen, dass sie ihren Fußabdruck reduzieren und dann die Verantwortung übernehmen für den Rest. Und die Verantwortung übernehmen sie in einer finanziellen Art. Also es ist eine Geld für Tonne Kompensation, wo sie dann die besten Projekte unterstützen und nicht sagen, ich versuche möglichst billig in China oder irgendwo anders eine Tonne zu kompensieren und das outzusourcen. Und das passiert immer noch freiwillig. Das heißt, da gibt es noch keinen Zwang dafür, sondern das machen ein paar Vorreiter. Und jetzt diese Transition, die da jetzt passiert, kombiniert mit der zunehmenden Regulatorik, die hier aufkommt im Rahmen von diesen EU-Direktiven, die da in Arbeit sind, diesen Markt jetzt so durchzutauchen, beziehungsweise dann bereit zu sein, wie sich diese ganze Regulatorik entwickelt, während man ein funktionierendes Businessmodell entwickelt und auch leben muss. Also diese Kombination zwischen, es muss sich geldmäßig rentieren, dass wir ein profitables Unternehmen sind und aber trotzdem unseren Impact erreichen, während sich das Ganze bewegt. Also das ist schon eine ziemliche Challenge, die uns da begleitet.
Wie ist derzeit das Geschäftsmodell?
Unser Geschäftsmodell ist, dass wir den Waldbesitzern als erstes helfen, ihr Potenzial vom Wald einzuschätzen. Das erfolgt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, die aber auch uns dazu dient, sicherzustellen, dass der Wald in der entsprechenden Qualität vorliegt. Das ist eine bezahlte Machbarkeitsstudie, die kostet 4.500 Euro für eine Waldfläche. Die sollte größer als 500 Hektar sein. Davon können wir nicht leben, sondern das deckt die Kosten, damit das durchgeführt wird und zeigt auch die Ernsthaftigkeit des Waldbesitzers, also der Waldbesitzerin. Dann entwickeln wir ein Projekt, ein sogenanntes PDD, ein Project Design Document, in dem dieses Projekt beim Zertifizierer eingereicht wird zur Zertifizierung und auch zur Bestätigung, dass diese CO2-Speicherung dort erfolgt. Die daraus resultierenden Credits, die verkaufen wir dann an Firmenkunden, die dem Waldbesitzer das direkt bezahlen. Der Waldbesitzer investiert das dann wieder in seine Projektflächen und macht damit diese Waldflächen besser. Wir stellen dem Waldbesitzer für unsere Aufwände dann eine Rechnung, stellen unsere Aufwände in Rechnung und diese Bezahlung erfolgt auch erfolgsabhängig. Das heißt, wenn wir es schaffen, für die Waldbesitzer mehr Gelder zu lukrieren, dann werden wir von Waldbesitzern auch besser bezahlt. Aber uns ist es wichtig, dass wir keinen Handel oder Arbitrage mit solchen Credits machen, sondern wir haben die Dienstleistung der Projektentwicklung, der Verkaufsplattform und bringen die Waldbesitzer in direkten Kontakt mit den Firmenkunden. Das ist, wie unser Business operated.
Was ist schwieriger zu finden, WaldbesitzerInnen oder UnternehmerInnen, die bereit sind, Credits zu kaufen?
Wir mussten mit einem Waldbesitzerin starten und haben da schon eine Zeit lang gebraucht, bis wir die ersten Mutigen hatten, die gesagt haben, ja, wir gehen da mal rein und 30 Jahre Verpflichtung, das ist nicht nix. Und auch mit uns ein Projekt, einen Vertrag einzugehen über zuerst mal 5 Jahre und dann gegebenenfalls auch längerfristig, das ist eine große Entscheidung. Aber das ist ein interessantes Geschäftsfeld und immer mehr erkennen, dass das auch diese Ökosystemleistung irgendwie vergütet werden muss. Das heißt, wir sind mit den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern etwas in Vorleistung, weil wir dafür schon ein Jahr vorher gestartet sind. Und jetzt haben wir seit Juni diesen Jahres haben wir jetzt Credits in größerer Menge aus diesen ersten Waldprojekten zur Verfügung. Und sprechen hier jetzt mit den ersten Firmenkunden, die wir jetzt auch abgeschlossen haben. Derzeit, wir glauben, dass der Markt mittelfristig vom Supply her beschränkt sein wird, sprich genügend Waldflächen dafür zu finden und die Nachfrage von Firmenkunden wesentlich größer ist. Derzeit jedoch ist es auch so, dass wir uns diesen Kundenstamm von Firmenkunden erst gerade am Aufbauen sind. Aber wie gesagt, längerfristig wird es eher ein Supply-Restricted-Markt werden, ist unsere These.
Wie konntest du Vertrauen aufbauen? Weil gerade wenn man ja quasi ein neues Projekt startet und weil du gesagt hast, okay, man ist ja längerfristig dann mit diesen WaldbesitzerInnen verbunden. Wie hast du es geschafft oder wie schafft Twilio es, Vertrauen aufzubauen? Und wenn ich ein Lob aussprechen darf an dieser Stelle, ihr habt ja vom Corporate Design her, vom Branding her, ein super seriöses Auftreten. War das immer schon wichtig? Also war das von Anfang an für dich klar, Vertrauen über alles? Weil du hast ja mehrere Unternehmen schon aufgebaut. Wahrscheinlich kann man da auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Wie gelingt dir das?
Ja, also das ist Vertrauen auf aller Ebene. Auch mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, mit unseren Kunden, mit denen wir da zusammenarbeiten, und da gibt schon ein paar Prinzipien. Das eine ist, und das sagen wir immer wieder, die Waldmenschen, Waldbesitzerinnen, das sind unsere Helden. Wir sind nur die Statisten, wir helfen denen. Wir sind nie die Person, die im Vordergrund steht. Das wirst du auch bei unserer Kommunikation und unserem Auftreten sehen. Wir versuchen, da die Plattform zu bieten Und auch wollen uns da gar nicht mit fremden Federn schmücken, weil die echten Helden sind die Leute, die hier unsere Wälder bewirtschaften. Und das heißt, da dem Ehre gebührt, das ist da schon ein Thema. Und das Zweite, was ich glaube ich auch sehr wichtig ist, ist die Transparenz, was damit einhergeht. Also, dass wir hier von allen Dingen her, die wir machen, so transparent als möglich sind. Wem wird was verkauft, dass das Revisionsrecht abgebildet wird, dass wir uns von Externen bestätigen lassen, dass diese Dinge passieren, dass wir sicherstellen, wie diese Mittel verwendet werden. Das ist etwas, wo wir extrem darauf achten, weil der Reputationsverlust, das ist das Schlimmste. Was wir da auch gemacht haben, das haben wir noch gar nicht announced, da bist du und auch die Hörer vom Podcast sind die Ersten, die das jetzt auch erfahren. Wir haben bei uns so ein Ethikboard etabliert. Das haben wir auch sehr hochkarätig besetzt. Da kommen wir noch dazu, das zu announcen. Und dort befassen wir uns auch mit solchen Fragestellungen, die in diesem neuen Markt schwierig sind. Also wir hätten zum Beispiel einen Käufer, Käuferin, die würden für 200.000 Euro Credits kaufen. Aber die sagen ganz klar, wir verwenden die jetzt gar nicht, sondern wir legen die beiseite, weil wir glauben, dass die in den nächsten Jahren wesentlich mehr wert werden. Und wir haben uns aber gesagt, wir verkaufen nur an Firmenkunden, die eine entsprechende Bilanzierung vorweisen und die auch einen Reduktionspfad haben, also die es ernst meinen. Und das heißt, nach diesen Kriterien dürften wir der Person das eigentlich nicht verkaufen. Gleichzeitig brauchen wir jetzt aber auch die Revenues, damit das ganze System in Gang kommt und dass unsere Waldbesitzer auch aus dem ersten Jahr diese Credits kriegen. So, sollen wir jetzt diese 200.000 Geschäft ausschlagen oder sollen wir sie nehmen? Und wie wir damit umgehen und wie wir so diese Gratwanderung machen, dass wir sagen, jawohl, wir tun das oder wir tun das nicht, das sind so Dinge, die wir transparent machen, wo wir drüber reden und sagen, ja, deswegen haben wir uns so entschieden und dazu stehen wir auch. Und das kann sein, dass wir in einem Jahr draufkommen, das würde man nicht mehr so machen. Aber wir können dokumentieren, dass wir das damals nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Und das schafft diese Transparenz und diese Vorgehensweise, schafft Vertrauen und erlaubt es uns auch bei Entscheidungen, die sich als später falsch rausstellen oder nicht so gut rausstellen, zu sagen, ja, wir konnten das damals nicht besser wissen. Und das heißt, sind jetzt so zwei, drei Beispiele. Ja, kurze Antwort. Ich mache mir sehr viele Gedanken drüber, wie wir da als seriös, mit hoher Integrität, hoher Transparenz und hohem Vertrauen dastehen.
Eine demaskierende Frage, aber was sagt dein Bauchgefühl jetzt gegenüber den 200.000?
Also ja, wir machen das. Wir haben entschlossen, wir machen das. Jedoch erlauben wir nur eine einmaliger Handel damit, sprich im nächsten Schritt, wenn diese Credits stillgelegt werden. Also Credits haben immer einen Zustand, sie können handelbar sein und irgendwann werden sie stillgelegt und dann sind sie eingelöst. Und wir wollen, dass im nächsten Schritt die dann auch eingelöst werden müssen. Sprich, die können nicht wieder gehedged und getradet werden, sind also kein finanzielles Instrument, sondern es geht darum, dass jetzt das einmal gemacht wird. Und da gibt es auch andere Zwischenhändler, die das kaufen und dann an Endkunden verkaufen und die machen das auch so. Und wir haben als zusätzlichen Step festgelegt, dass wir auch eine Due Diligence machen von den Leuten, die als Intermediaries arbeiten. Also wir haben jetzt infolgedessen auch diese Wiederverkäufer, mit denen wir jetzt reden, haben wir auch gesagt, wir werden da Qualitätsrichtlinien anwenden, um sicherzustellen, wie die unsere Credits dann weiterverkaufen. Aber wir haben klar entschieden, das Überleben unseres Unternehmens und auch dieses Ingangbringen des Systems, das lässt uns da diese Entscheidung so treffen.
Wie wird das Ganze bisher finanziert? Ist es wahrscheinlich nicht, nehme ich an, Eigenkapital finanziert oder Investoren finanziert oder förderungsfinanziert?
Wir haben zu Beginn haben wir das komplett Eigenkapital finanziert gemacht, das erste Jahr, und haben da auch entsprechende auch öffentliche Förderungen von diesem Austria Wirtschaftsservice im Green Pre-Seed Projekt Programm erhalten und haben jetzt in diesem Jahr eine kleine Investitionsrunde mit befreundeten Business Angels gemacht. Und damit sollten wir, damit kommen wir auch bis ins nächste Jahr, wo wir unser Rad das erste Mal gedreht haben. Und das erste Mal dieses Rad komplett gedreht zu haben in entsprechender Masse, nämlich Waldbesitzer gefunden zu haben, diese Credits geschaffen zu haben, diese verkauft zu haben, die Gelder in die Wälder investiert. Dann haben wir dieses Rad einmal gedreht. Und wir haben da auch ein recht ambitioniertes Ziel. Wir wollen 1 Million Euro in die Wälder bringen. Das ist auch da tatsächlich noch möglich, wie es ausschaut. Und das wäre ein super schönes Ergebnis, wo wir dann sagen können, jetzt überlegen wir uns, wie unser weiteres Wachstum finanzieren. Was für eine Art von Kapital wollen wir dazu nehmen? Wie stellen wir uns da auf? Und diese Frage werden wir uns im Q1 nächsten Jahres dann stellen.
Wie würdest du Erfolg definieren, für dich persönlich und für das Unternehmen? Vor allem auch in unternehmerischer Hinsicht, weil du vorher erwähnt hast, ihr seid immer im Hintergrund, die Helden sind die WaldbesitzerInnen.
Also wann sind wir erfolgreich? Wann kann man aufhören? Wann bin ich erfolgreich? Das eine hat schon mit dem Erreichen von gesteckten Zielen zu tun und auch die relative Betrachtung. Also für mich ist die relative Betrachtung auch für mich selber zufrieden. Was möchte ich für mich erreichen und gar nicht so sehr im internationalen Vergleich, weil das ist das, was macht mich glücklich, was macht mich erfüllt. Und wo komme ich da hin? Also für mich persönlich ist es auch so eine Impact-Kennzahl, sage ich mal. Wie viel Veränderung kann ich da erreichen und inwieweit, aber auch kann ich auch mich selber weiterentwickeln auf dieser Journey, auf der wir da unterwegs sind und auch gleichzeitig beweisen, dass man damit ein profitables Unternehmen bauen kann. Also diese für mich, also das ist auch ein Stück weit mein persönlicher Antrieb, in meiner jetzigen Schaffensphase möchte ich in der Kategorie Impact Startups das definieren, eine Impact Company, die auch finanziell erfolgreich ist. Dann, wenn ich das schaffe, dann bin ich für mich selber auch erfolgreich. Und für Trilli geht es schon auch an diese Theory of Transformation und Theory of Change, die wir da uns überstülpen oder nach der wir da leben. Und das heißt, dass Ökosystemleistung einen Wert hat, dass dieser Wert erkannt wird. Und dass auch Firmen das sehen und dadurch ihr Handeln verändern. Also wenn wir diese Indikationen haben, sei das quantitativ oder auch qualitativ oder auch in Case Studies, wo wir es wirklich geschafft haben, dass Ökosysteme besser werden, besser erhalten werden, dass Firmen ihr Handeln geändert haben, weil sie auch in Kontakt mit diesen Systemen waren, Dann sind wir da erfolgreich und dann bin ich super happy, was da passiert ist.
Würdest du sagen, dass deine Motivation, dein Antrieb schmerzgetrieben oder glücksgetrieben ist? Weil es gibt ja immer zwei Motivatoren meiner Meinung nach. Also es gibt ja quasi den Motivator, dass man sagt, wir nähern uns dem Ende der Welt. Ich will diesen Schmerz lindern. Ja, ich will quasi darauf achten, dass es in 20 Jahren noch Wälder gibt. Das ist mein Antrieb. Ich möchte dafür sorgen, dass dieser Schmerz nicht eintritt. Ich möchte diesen Schmerz nicht erleben. Oder ist es glücksgetrieben, dass du eher daran denkst, du blickst positiv in die Zukunft und eher, was kann man gewinnen, als was kann man verlieren? Was ist der Antrieb?
Ja, also das ist schon klar. Glücks und positiv getrieben, das ist auch etwas, was ich an mir selber schätze. Ich wache eigentlich jeden Morgen, ist dieser Reset-Knopf gedrückt und ich bin da guter Dinge und glaube auch, dass wir trotz ganz vielen idiotischen Dingen, die auf der Welt passieren, die Kurve irgendwie kratzen und dass es da auch Leute geben muss, die da mit positivem Beispiel vorangehen. Also wenn ich sehe, wenn es wirklich darauf ankommt, wozu die Menschen fähig sind, welche krassen Erfindungen und Zusammenarbeiten da möglich sind, dann nachher, dann bin ich da total positiver Dinge. Und ja, ab und zu, da packt einen das kalte Grausen und man denkt sich, wie kann das sein, dass wir noch neue Ölquellen bohren? Wie kann es sein, dass wir hier überhaupt drüber nachdenken, über die Sinnhaftigkeit von Tempobeschränkungen, über Verwendung von fossilen Energien? Und so ist es schon beides, wobei ich persönlich ganz klar mehr auf der positiven Seite und wir schaffen das. An der Stelle vielleicht auch noch etwas, was ich eben auch beobachte, ist so dieses, ich verlasse mich drauf, dass wir dafür eine technische Lösung finden. Das ist schon etwas, was ich regelmäßig sehe, auch wenn ich höre unseren Kanzler sagen, wir müssen die CO2-Speicherung in Böden in Österreich erlauben, und das führt leider dazu, dass manche Firmen sagen, manche Leute sagen, ja, wir müssen da jetzt nichts tun, wir werden da schon eine Lösung finden, wie wir das wegpumpen können. Und ich als Vertreter von diesen sogenannten Nature-Based Solutions, nämlich Natur, Wald, mir ist es klar, dass dieses extrahierende Wirtschaften und auch dieses Wachstumsdenken nicht mehr funktionieren wird. Also wir werden eher ein Schrumpfen brauchen, dieses Degrowth-Szenario, das ich da verfolge, und auch diese Denke, wir können das nicht durch Technologie lösen. Das ist für mich sonnenklar, und da bin ich manchmal schon ein bisschen pessimistischer, wenn ich da sehe, wie schaffen wir diesen Schwenk in der Wahrnehmung der Bevölkerung, dass das auch von verschiedenen Randgruppen auch akzeptiert wird, dass das diese Lösung ist. Da bin ich ein bisschen ratlos, was das angeht.
Denkst du, also ich habe vor kurzem mir auch einen Gedanken gefasst, und ich habe mir über den Gedanken, oder mein Gedanke war, warum empfinden wir teilweise so wenig Glück? Warum leben wir teilweise so im Mangel oder in der Depression oder so im Widerstand mit dem gegenwärtigen Moment? Und wir haben ja alles im Endeffekt. Also wenn wir mal schauen, allein was wir in Österreich haben, wir haben ja wirklich alles. Wir haben Zugang zu allen möglichen Dingen. Wir haben ein gutes Klima. Wir haben super Voraussetzungen. Wir haben tolle Bedingungen in Österreich. Wir haben Zugang zu allen möglichen Medien. Wir können uns rund um die Uhr vernetzen etc. Und vielleicht ist es genau das, weswegen wir eigentlich so frustriert zum Teil sind, weil wir einfach alles haben, weil einfach alles zugreifbar ist. Und ist es nicht vielleicht besser, ab und zu Einschränkungen zu geben, damit man das eigentlich wieder mehr zu schätzen weiß? Weil mit Einschränkungen gibt es auch die Verantwortung. Wenn ich ja alles habe, trage ich ja keine Verantwortung. Wenn ich Verantwortung trage, meiner Meinung nach, ist man auch glücklicher, weil man leistet automatisch bei der Verantwortung einen Beitrag.
Ja, also ich beschäftige mich da schon auch sehr damit, auch vor allem diese Verbundenheit mit der Natur. Und das meine ich gar nicht so im esoterischen Sinne. Trotzdem weiß ich, dass wir und alle Lebewesen aus denselben Grundstoffen gemacht sind. Wir kommen vom Staub, wir werden zum Staub zurückkehren. Trotzdem haben wir unseren Geist, unser Hirn, unser Mindfulness, und da ist die Natur üblicherweise schon in dieser Überfluss, diese Abundance-Regelung, wo von allem eigentlich genug da ist und wo man das dann aber auch entsprechend nutzen und schätzen muss. Und für mich ist es nicht mal so sehr diese Einschränkungsthema, sondern es ist für mich dieses Nicht-Wachstumsthema, sondern zu sagen, mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Und auch eben der Gedanke, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt, ist das, was ich jetzt tue, funktioniert das für alle? Beziehungsweise, wie muss mein Verhalten aussehen, dass es für alle auf dieser Welt funktioniert. Und das heißt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger einem anderen was zu sagen, sondern wie fängt das bei mir an? Und wenn ich so handle, dass das für alle funktionieren würde, dann habe ich auch viel mehr Zufriedenheit und positive Vorwärtsgerichtetheit. Und ich denke da auch nicht gar nicht so sehr mehr in diesem, also ich finde auch diese Gedanken, die hier indigene Völker teilweise haben, wie ist Erfolg definiert oder wie ist, das ist bei denen eher Fruchtbarkeit, das ist bei denen Fülle, das sind andere Dinge, wie zu sagen, ich habe 6% Zins pro Jahr gemacht und bin dann da, sondern es reicht für alle, dass es da ist. Das heißt, glaube eher, dass diese falschen Definitionen von Dingen, die uns dann glücklich machen müssten, uns aber nicht glücklich machen, dass das Problem ist. Also sprich, wie werden wir schon als Kinder geprägt, was ist der Erfolg und wie funktioniert das? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, dass es nicht dieses Meer ist, was du da vorher gesagt hast.
Ja, also sinnerfüllte Beziehung, sinnerfüllter Job, die sind unbezahlbar im Endeffekt. Also das ist so meine Meinung und ich höre es auch von dir raus und es gibt ja auch Staaten auf dieser wunderbaren Welt, die was einen Glücksindikator haben, die was sagen, das Bruttoinlandsprodukt wird nach dem Glück bemessen und
Genau.
Also wenn man mehr Richtung gehen, okay, was macht mich denn wirklich glücklich und nicht, was glaube ich, was mich glücklich macht, dann können wir ja im Jetzt anfangen, weil es gibt ja viele Dinge, die was einen glücklich machen. Der Neid kommt dann aber wieder ins Spiel und das Ego und sagt, okay, der hat vielleicht besseren Gehalt, besseren Job etc. Und dann, sobald das Ego zum Vorschein kommt, ich bin ein großer Eckhart Tolle-Fan, also Eine neue Erde, das Buch kann ich sehr empfehlen, wo es einfach heißt, ja, im Jetzt, in der Gegenwart, man kann nie erfolgreich werden, man kann nur erfolgreich sein. Und das erfolgreich sein bestimmt dein Sein, was du jetzt in der Gegenwart, in deiner Präsenz nach außen gibst. Ich habe eine ganz besondere Frage an dich, Jodok, weil wir haben ja über Glück auch gesprochen. Wann hattest du zum letzten Mal einen sehr großen Glücksmoment?
Gestern Nachmittag hatte ich gerade so einen Glücksmoment, da habe ich total Gänsehaut gekriegt und ich kriege sogar jetzt, wenn ich darüber nachdenke, noch ein bisschen Gänsehaut. Und das war ganz, ganz banal. Freunde von mir oder Bekannte, die haben einen Weinberg hier am Bodensee und ich habe mir gestern Nachmittag die Zeit genommen, da bei der Weinernte zu helfen. Dann saßen wir danach abends da in der Gruppe, so mit Gummistiefel und dreckige, klebige Hände und haben da gemeinsam ein Fläschchen Wein, also mit lauter Pensionisten, also ich war, glaube ich, der zweitjüngste mit meinen 50 Jahren und dann saßen wir da in der Runde und da wurden auch aus dem Keller noch irgendwie 20 Jahre alte Flasche von dem Winzer geholt, der sagt, die haben den damals und dort gepflückt. Und saß da mit diesen Pensionisten, haben mir gedacht, ja, wenn ich dann auch in Pension bin und da sitze, dann habe ich es geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, na Moment mal, ich sitze ja auch hier und ich bin da zwar nur für einen halben Tag ausgebüxt aus diesem Rädchen, aber haben mir gedacht, eigentlich diese Flasche Wein, die kann man gar nicht kaufen, weil die kannst du höchstens tauschen. Und wir sitzen einfach da mit unseren dreckigen Händen und klebigen Füßen und trinken da ein Fläschchen Wein. Und so einfach kann das Ganze sein. Und ich brauche gar nicht den 5-Sterne-Michelin-Star-Ding haben, wo wir das in den Kristallkelch serviert wird, sondern ich sitze einfach da. Und das ist so für mich ein Beispiel, wo so kleine Momente für so Glücksgefühle sorgen können. Ja.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Und zwar, ich würde gern nochmals zurück auf das Thema Vertrauen kommen. Du hast jetzt wahrscheinlich viel erlebt in der unternehmerischen Welt. Wie vertraust du? Was ist Vertrauen für dich? Weil das ist ja auch in Geschäftsbeziehungen Vertrauen, das ist eine sehr große Worthülse. Man kann alles hineindichten. Misstrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen. Also gibt's ja alle möglichen Facetten davon. Wie denkst du über das Wort Vertrauen? Wie kann man denn vertrauen? Das ist ja auch schon eine Kunst für sich.
Ich freue mich sehr, dass du mich das fragst und habe mir in der Tat auch viel Gedanken darüber gemacht, weil auch mein Vertrauen schon regelmäßig missbraucht wurde, ich dadurch auch enttäuscht wurde. Ich aber auch sage, ja, das kann manchmal passieren und trotzdem möchte ich auch schnell und auch im Vorhinein vielleicht mehr Vertrauen geben, als andere tun würden, wohl wissend, dass ich dadurch vielleicht auch ab und zu in die Falle tappe. Also sprich, Vertrauensvorschuss, Vertrauen zu geben und dann auch dadurch gewisse Dinge zu erreichen, das halte ich für wichtig. Und für mich, es gibt da von Simon Sinek auch ein super Beispiel, Performance versus Trust, also Vertrauen versus Performance, auch im Team. Wenn man 5 Leute hat, die sich total blind vertrauen, die 80% Performance bringen, dann hat man 5 mal 80%, hat man irgendwie 400%, die man erreichen kann. Wenn man jedoch Player hat, die vielleicht 200% Performance bringen, wo aber der Trust ein bisschen knacken kann, dann kann es sein, dass man diese Team-Performance einfach komplett verliert. Und das heißt, dass dieses Vertrauen komplett da ist und dass sich das Stück für Stück aufbaut, das ist etwas, was ich eben auch das Feedback schon von vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekriegt habe, dass in meinen Organisationen ich das bisher gut geschafft habe. Und auf dem bauen wir auch auf. Das heißt, dass Trust ist einfach der Grundpfeiler von allem, was passiert und hat eben aus meiner Sicht sehr viel mit Transparenz zu tun. Ich tue, was ich sage und Commitment. Ich sage, was ich tue, ist die Transparenz und ich tue aber auch, was ich sage, das ist das Commitment. Das sind da schon so einige Werte, die da wichtig sind. Also Commitments und Transparenz sind für mich die wichtigsten Punkte für diesen Trust-Ding. Man braucht dann auch noch Mut in gewisser Weise dazu, man braucht noch ein paar andere Dinge. Aber das Grundprinzip ist schon die Kombination aus Transparenz und Commitment, die, glaube ich, die 2 Basiszutaten für Trust sind, in meiner Definition.
Ja, das ist sehr gut, was du ansprichst, weil ich glaube, dass ja das Wort, wenn man dir vertraut, weil alles, was du sagst, wird auch eingehalten, dann ist ja das wie eine Währung. Weil du kannst dann auch irgendwann rausgehen und sagen, dieses Projekt oder dieses Unternehmen ist irgendwann so und so viel wert, ja, als Hypothese einfach mal so darlegen, dann vertrauen dir Menschen, weil sie wissen, dein Wort, das ist wie eine Währung. Man kann sich auf den Yoruk immer verlassen und ich glaube, dass wir das ab und zu vergessen, dass immer, wenn wir eigentlich sprechen, die Wörter, die was fallen, dass das eigentlich eine Währung ist. Nach dem können wir bewertet werden. Wenn wir sagen, wir machen das und das und wir halten es nie ein, dann haben wir keine Währung mehr. Wir haben eine Rieseninflation von unseren Wörtern im Endeffekt.
Und ich hab noch das ist eben auch auf dieser Einzelbeziehung. Du darfst gleich, also das der Punkt, das spielt sich nämlich auch auf dieser Beziehungsebene ab. Also wenn wir 2 miteinander ein Commitment eingehen, dann ist das völlig egal, was hinter mir in meiner Organisation passiert. Wenn auch egal, ob ich aus welchen Gründen, ob ich das selber verschuldet habe, ob das jemand in meiner Organisation verschuldet hat, ich dieses Commitment nicht einhalten kann, dann passiert das trotzdem zwischen uns beiden. Und auch diese Verantwortung dafür zu übernehmen und nicht sich rauszureden, du, der eine hat es vergessen, ich kann nichts dafür. Also da gibt's noch ein paar so diffizile Unterschiede, da können wir gerne auch noch ein anderes Mal genauer drüber reden, aber dass dieses Vertrauen immer auf der 1-zu-1-Ebene zwischen Menschen hergestellt wird und sich nur darüber dieses größere Netzwerk ergibt und dass es auch bei unseren Mitarbeitenden für jeden und jede ganz, ganz wichtig ist, dass sie sich nach außen auch so verhalten, nur dann kann diese Organisation auch so einen Trust erzeugen.
Wir haben auch über Fehlentscheidungen vorhin gesprochen. Und im Endeffekt gibt es ja keine Fehlentscheidungen. Weil die Fehlentscheidungen, die was damals anscheinend eine Fehlentscheidung waren, haben dich ja zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Aber trotzdem stelle ich die Frage, was war die größte Fehlentscheidung? Oder wo denkst du, war die letzte Fehlentscheidung von dir?
Also ich hätte vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich gesagt, nein, es gibt keine Fehlentscheidungen. Mittlerweile sage ich, es kommt auf die Definition drauf an. Lass uns über die Definition reden. Was ist eine Fehlentscheidung für dich? Was ist eine Fehlentscheidung für mich? Wenn eine Fehlentscheidung das ist, was ich jetzt mit besserem Wissen damals anders gemacht hätte, dann ist es eine andere Definition, wie zu sagen, ich tue bewusst was Falsches. Und wenn ich darüber nachdenke, wo war ich jetzt mit meinem Handeln im Nachhinein nicht zufrieden? Gute Frage. Ich muss, also nicht, weil ich es nicht sagen müsste, aber ich würde, also fällt mir jetzt spontan nichts ein, vielleicht fällt mir gegen Ende des Gesprächs nochmal was ein, aber ich könnte dir da jetzt aktuell eigentlich nichts sagen.
Also
doch,
meine
eine ja, Sache. Gern. Wenn man versucht, ich wurde auch schon in meinem Business-Kontext versucht, oder zu Dingen zu zwingen, das oder das entscheide ich jetzt, ansonsten passiert, keine Ahnung, was Schlimmes. Und dann habe ich mich dazu hinleiten lassen, zu sagen, jawohl, ich nehme das. Und das halte ich für einen Fehler, weil ich hätte da sagen sollen, nein, ich entscheide mich nicht und ich trage dann die Konsequenzen, das nicht zu entscheiden. Also sprich, es wurden mir Dinge angedroht, ich entscheide mich zwischen A oder B und ich habe mich dann für B entschieden in dieser Drucksituation, obwohl ich nicht wollte. Ich würde mich dazu in Zukunft nie mehr zwingen lassen, sowas zu tun, sondern würde dann einfach die Entscheidung nicht treffen.
Also was mir immer hilft, wenn ich mir Fragen stellen muss, wie denke ich, also würde ich es bereuen, wenn ich mit 80 Jahren dann zurückblicke, werde ich diese Entscheidung bereuen? Weil es gibt ja auch, also man kann ja auch sagen, ich lasse das Projekt fallen, ich kündige meinen Job oder ich lasse das oder ich steige aus oder was auch immer oder ich treffe diese und jene Entscheidung. Und dann stelle ich mir halt immer vorher die Frage, werde ich es mit 80 Jahren bereuen, das getan zu haben? Und wenn ich sage, ja, ich würde es bereuen, das kann ja durchaus mal vorkommen und sein, dann mache ich es nicht. Kann ja sein, dass sich irgendwann nach einer Woche oder nach einem Monat der Gedankengang ändert und dass ich sage, ja, vielleicht bereue ich es doch nicht mit 80 Jahren. Also das hilft mir. Gibt es da auch irgendetwas, was dir dabei hilft?
Ja, die Option, diese Entscheidung, die mir mehr Optionen gibt. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe als Zweifelsregel, wenn ich mir nicht sicher bin und mich trotzdem entscheide, ich will mich jetzt entscheiden, dann nehme ich diese Entscheidung, die im nächsten Schritt mehr Optionen offen lässt. Also wenn ich zwischen zwei Dingen entscheiden muss, die Entscheidung nehme, die mir mehr Optionen offen lässt. Das ist so meine Regel da.
Ja, ist gut. Den Hinweis nehme ich gerne mit. Danke. Ich habe noch die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Die wichtigste, ja, ich glaube, dass sich jede und jeder wirklich regelmäßig diese Frage stellen soll, wie schaut wirklich eine Welt aus, die für alle funktioniert? Weil ich habe das schon viele Leute gefragt und ich habe da noch keine gleichen Antworten gekriegt. Und diese Zukünfte, Also wie sehen diese es gibt ja ganz viele Zukünfte, wir wissen noch nicht, welche dieser Zukünfte eintreten werden, aber wie schaut so eine Zukunft für dich selber aus, die für alle funktioniert? Und darüber sich wirklich mal Gedanken zu machen, wie müsste so eine Utopie oder was funktionieren, aus meiner Sicht, also wenn ich morgens aufstehe und ich was mache, und das finde ich eigentlich eine Exercise, die sich jeder und jede machen sollte. Und das wäre mein letztes Wort, wäre der Appell an alle, das auch zu tun.
Ich werde es machen. Ich verspreche es dir. Weil, also ich glaube, ich habe grundsätzlich schon einmal ein Konzept im Kopf, aber tagtäglich nochmals zu reflektieren oder das auch in den Check-in mitzunehmen, hilft natürlich einfach auch sich dem Wirkungsgrad bewusst zu werden, weil man denkt vielleicht, alleine hat man keine Macht, keine Handlungsmacht, aber das stimmt nicht. Also wenn halt jeder so denkt, ja natürlich, aber wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet oder wie du es gesagt hast, auch mit der Performance, wenn man quasi die Performance bündelt, ja, es kann ja auch jeder irgendwie 10% Beitrag leisten, auch da kommen dann unweigerlich irgendwann tausende Prozente raus. Und es war mir eine große Freude, ein tolles Abschlussstatement von dir, Jodok. Vielen Dank. Euch weiterhin alles Gute und vielleicht schaffen wir es ja einmal auf ein Folgegespräch. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ja, habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.